NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kirsten Pape, willkommen. Bundespräsident Joachim Gauck hat es wieder getan. Er hat keine präsidiale Zurückhaltung geübt, er hat Stellung bezogen, diesmal innenpolitisch. Dazu gleich unser Bericht und ein Kommentar. Außerdem werden uns die desaströsen Aussichten für das Weltklima beschäftigen. Von der indisch-pakistanischen Grenze wird ein Anschlag mit vielen Toten gemeldet und die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine lassen heute wählen. Zum Schluss, wie gewohnt, der Sport vom Wochenende. Es ist eigentlich schon 11:55, was das Weltklima angeht. Aber interessiert das irgendwen? Vor allem vom Wachstum wird weiter geredet, denn das Wohlergehen der Wirtschaft und das Funktionieren der Märkte gelten immer noch als wichtiger als die Luft, das Wasser, die Ressourcen, von denen nicht nur wir, sondern auch unsere Nachkommen leben müssen. Heute stellte der Weltklimarat in Kopenhagen einmal mehr seine dramatischen Prognosen vor. Anne Preger hat zugehört.
Die Botschaft des Weltklimarates könnte kaum klarer sein. Die Wissenschaftler lassen keine Zweifel daran, dass die Menschheit für die Veränderungen im Erdklima verantwortlich ist.
Well, human influence on the climate system is clear.
Der Vorsitzende des Weltklimarats Rajendra Pachauri hob in Kopenhagen hervor,
je stärker wir ins Klima eingreifen, desto eher riskieren wir ernstzunehmende und irreversible Folgen.
Schon jetzt ist es auf der Erde im Schnitt 0,85 Grad wärmer als Ende des 19. Jahrhunderts. In seinem Bericht stellt der Weltklimarat IPCC dar, dass die Ozeane bislang noch einen Teil der Erwärmung abgefedert haben. Außerdem haben sie viel vom Treibhausgas Kohlendioxid geschluckt. Dadurch wird das Meerwasser aber saurer, eine ernsthafte Gefahr für Korallenriffe und die Fischerei. IPCC-Chef Pachauri drängt auf raschen Klimaschutz.
So we have a very short window of opportunity.
Uns bleibt nicht mehr viel Zeit zum Handeln. Wenn die Erde zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr als 2 Grad wärmer sein soll, dann dürfen wir nicht mehr viele Treibhausgase ausstoßen.
Um das zu verdeutlichen, hat der Weltklimarat genau ausgerechnet, wie viele Tonnen an Treibhausgasen noch in die Luft gelangen dürfen. Aus diesem Budget ergibt sich, dass Öl-, Gas- und Kohlevorkommen in Zukunft unter der Erde bleiben müssen. Spätestens ab 2050 muss die Weltwirtschaft weitestgehend auf fossile Brennstoffe verzichten und darf netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Die Technologie für eine dekarbonisierte Welt gibt es schon.
Das ist die gute Nachricht. Wir haben jetzt schon viele wirksame Möglichkeiten zur Eindämmung des Klimawandels, die wirtschaftlich machbar sind.
Der Weltklimabericht setzt unter anderem auf Sonne, Wind und andere erneuerbare Energien und aufs Energiesparen. Weitere Botschaft in Kopenhagen: Es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Der Weltklimabericht geht davon aus, dass effektiver Klimaschutz das Weltwirtschaftswachstum kaum bremsen würde. Ein Wachstum von 2% würde sich geschätzt auf 1,94% vermindern. Auch für UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sind Kosten kein Argument gegen Klimaschutz.
Es ist ein Märchen, dass Klimaschutz teuer ist. Ich sage Ihnen, zögern wird uns viel mehr kosten.
Der UNO-Generalsekretär setzt darauf, dass die Staats- und Regierungschefs die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Weltklimabericht ziehen.
Science has spoken.
Die Wissenschaft ist eindeutig. Politische Führer müssen handeln. Wir haben keine Zeit mehr.
Time is not on our side.
Im kommenden Jahr beim großen Gipfel in Paris soll ein neues Klimaschutzabkommen beschlossen werden, das den Klimawandel und seine negativen Folgen eindämmen soll.
Bundespräsident Joachim Gauck ist bekannt dafür, dass er Position bezieht. Er schämt sich nicht, auch mal emotional in der Öffentlichkeit aufzutreten oder gar zu weinen. Er mischt sich ein. Das gefällt nicht allen im politischen Berlin. Ging es in den vergangenen Monaten vor allem um Gaucks umstrittene Haltung zu einem stärkeren militärischen Engagement Deutschlands in der Welt, steht an diesem Wochenende ein innenpolitisches Thema auf der Agenda. Im ARD-Bericht aus Berlin outet Gauck sich als Kritiker eines möglichen linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen. Einzelheiten von Sabine Müller.
Dass der Bundespräsident Bedenken gegen einen linken Ministerpräsidenten in Thüringen äußert und generelle Zweifel an der demokratischen Haltung der Linkspartei, das konnte die Linke natürlich nicht unkommentiert lassen.
Ich finde, er hat eine Grenze überschritten. Ich finde das unangemessen.
Linksparteichef Bernd Rixinger wirft Gauck vor, Parteipolitik zu betreiben. Rixinger und auch seine Co-Chefin Katja Kipping wehren sich gegen Gaucks Grundsatzfrage, ob die Linkspartei sich wirklich vom alten SED-Denken entfernt habe.
Es ist die Partei, die dann den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen, dass wir ihr voll vertrauen können.
Über sich selbst sagt Gauck, es gebe Teile in der Partei, wo er Probleme habe, dieses Vertrauen zu entwickeln. Kipping kritisiert, es gehöre sich nicht für einen Bundespräsidenten, die demokratische Gesinnung der Linken anzuzweifeln. Und Bernd Rixinger fügt hinzu, solche Zweifel seien inhaltlich nicht angebracht.
Die Linke ist eine demokratische Partei. Sie hat sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Sie ist durch den Zusammenschluss mit der WASG eine neue linke Partei in Deutschland geworden, die eine demokratische Partei ist und die natürlich auch das Recht hat, eine Regierung zu bilden. Dafür wird sie von den Wählern beauftragt.
Auch der SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, hält Gaucks Äußerungen in der Sache für falsch. Die Linke habe in mehreren Landesregierungen ihre demokratische Zuverlässigkeit bewiesen. Carsten Schneider, Vizefraktionschef der SPD im Bundestag, wirft Gauck indirekt mangelnden Respekt vor dem Wählerwillen vor. Ihn wundere Gaucks private Haltung nicht, aber als Bundespräsident sollte er demokratische Wahlergebnisse respektieren, so Schneider. Unterstützung bekommt Gauck von CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld. Genau wie der Bundespräsident tue auch sie sich schwer mit der Vorstellung, dass im 25. Jahr des Mauerfalls die SED-Erben in Thüringen bald den Ministerpräsidenten stellen könnten. Bei den Grünen gehen die Meinungen auseinander. Parteichef Cem Özdemir nimmt Gauck im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio in Schutz.
Ich glaube, dass das mit der Parteipolitik erstmal nichts zu tun hat, sondern eine Äußerung ist, die man bewerten muss im Kontext der eigenen Erfahrungen, im Kontext der Erfahrung von vielen, vielen Menschen, die in der DDR ihre Chancen beraubt worden sind. Das haben wir ernst zu nehmen.
Dagegen kritisiert Özdemirs Co-Chefin Simone Peter den Bundespräsidenten. Er müsse parteipolitisch neutral agieren. Am Dienstag wird endgültig feststehen, ob der Weg für Rot-Rot-Grün in Thüringen frei ist. Dann soll das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung verkündet werden. Fällt es positiv aus, will sich Bodo Ramelow Anfang Dezember zum ersten linken Ministerpräsidenten wählen lassen.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Darf ein Bundespräsident politisch Stellung beziehen? Darf er seine persönliche Biografie zum Maßstab machen für die Beurteilung demokratischer Prozesse der deutschen Innenpolitik? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Marita Knipper.
Es war klar, dass Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Antwort auf die Frage nach einem möglichen ersten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen für Irritation, Zustimmung und Ablehnung sorgen würde. Der Aussage, Menschen, die die DDR erlebt haben und in seinem Gaucks Alter sind, müssten sich ganz schön anstrengen, um dies zu akzeptieren, kann man folgen. Wenn da nicht der Bundespräsident sprechen würde, sondern die Privatperson Joachim Gauck, der evangelischer Pastor und Bürgerrechtler in der DDR war und der dann die nach ihm benannte Gauck-Behörde zur Aufklärung der Stasi-Verbrechen geführt hat. So weit, so gut, aber auch so weit, zu weit. Insofern hat die linke Parteispitze recht, wenn sie dagegen protestiert. Das werden viele gefühlsmäßig denken. Gleichzeitig zwingt Gauck mit seiner Provokation zum Nachdenken, spontan über zwei Fragen. Erstens, welches Pferd hat ihn geritten? Hat er die passende Chance genutzt, um im Interview zum 25. Jahrestag des Mauerfalls als Ex-Bürgerrechtler seine ganze Ablehnung gegenüber der Linkspartei zu äußern? Und zweitens, gibt es Gründe, neu über die Linke nachzudenken? Letzteres zuerst. Es gibt tatsächlich Anlass genug, immer wieder über die Linke nachzudenken, weil sie keine wirklich geschlossene Partei ist, weil sie mehr Flügel aufweist als Union und SPD zusammen und weil deren Vertreter in Ostdeutschland eine ganz andere Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, als es im Westen der Fall ist. Beispiel Brandenburg. Dort wird gerade zum zweiten Mal Rot-Rot fortgeführt, aber unter der Ägide der SPD. Komisch, das akzeptiert selbst der Bundespräsident. Eine Juniorrolle für die Linke, nicht aber deren Führung unter einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen. Ramelow ist übrigens ein Westimport aus der Gewerkschaftsbewegung. Auch das passt nicht zu Gaucks klischeehaften Äußerungen. Daran lässt sich unschwer erkennen, welche demokratische Rolle Gauck der Linkspartei maximal zubilligt. Und das ist eindeutig. eindeutig eine Grenzüberschreitung. Man kann sich das nur so erklären, dass seine Gefühle mit ihm durchgegangen sind, die er so oft und gern in Worte und Gesten kleidet. So viel Revanchismus und Parteilichkeit. Morgen schon wird uns dieser Präsident sagen, dass er missverstanden wurde. Besser sollte er solche politischen Themen, die ihn persönlich bewegen, erst einmal im engsten Kreis besprechen. Mit Familie und Freunden, aber nicht ungefiltert in Kameras hinein. Da muss Gauck neutral bleiben. Schließlich nimmt derselbe Mann für sich in Anspruch, Präsident aller Bürger zu sein. Dann sollte er diese Regeln der Demokratie einhalten und sie auch respektieren.
Marita Knipper kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und damit ins Ausland. Eine Woche nachdem die Ukraine ein überwiegend proeuropäisches Parlament gewählt hat, ziehen heute die Separatisten im besetzten Osten nach. Die Bewohner der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sind zu Parlaments- und Präsidentenwahlen aufgerufen. Seit heute Mittag meldet die ukrainische Armee intensive Truppenbewegungen aus Russland. Militärausrüstung und Mannschaften des Feindes, ein Zitat, würden über die Grenze der Russischen Föderation in Separatistengebiet verlegt, sagt der Armeesprecher Lysenko. Für uns beobachtet Bernd Großheim die Lage.
Es ist eine Abstimmung, die international weitgehend für illegitim gehalten wird. Die Wahlen zu den Regionalparlamenten in Donetsk und Lugansk im Osten der Ukraine. Bestimmt werden auch die Anführer der selbst ausgerufenen Volksrepubliken. Roman Ljagin von der Zentralen Wahlkommission in Donetsk zeigte sich sehr zufrieden. Die Wahlbeteiligung ist bemerkenswert. Viele Menschen stehen Schlange und das freut uns natürlich. Natürlich gibt es auch einige Probleme. Zum Beispiel konnten nicht alle Wahllokale geöffnet werden. Rund um Schachtjorsk, Stanowka und Kirovskaya sind einige Lokale geschlossen geblieben, weil es für die Wähler zu gefährlich gewesen wäre. Nach den Worten Ljagins gab es Gefechte in den betreffenden Gebieten. Zwei Gruppen von Angreifern seien vernichtet worden. Um wen es sich dabei handelte, sagte er nicht. In sozialen Netzwerken im Internet kursierten Bilder von starken Militärkolonnen, vermeintlich aufgenommen im Osten der Ukraine. Zu sehen sind Lastwagen und gepanzerte Fahrzeuge. Die ukrainische Regierung hält sie für russische Verbände. Eine unabhängige Bestätigung gibt es, wie so oft, nicht. Gewählt wurde auch in den Flüchtlingslagern in Russland. In der Nähe von Rostow am Don im äußersten Westen des Landes äußerten sich zwei Ukrainerinnen, die aus dem Donetsker Gebiet stammen. Das ist unsere Zukunft. Wir machen uns große Sorgen um unsere Republik. Wir wünschen uns und unseren Kindern ein besseres Leben. Auf die Wahl setzen wir große Hoffnungen. Diese Wahl ist eine Möglichkeit, unsere Meinung zu äußern. Wir sind gegen Faschismus. Wir wollen nicht, dass unsere Leute weiter sterben, dass das Leben von Russen bedroht wird. Wir wollen, dass unser Donbass wieder erblüht. Und dieser Mann meint, das hier ist die Fortsetzung des Referendums vom 11. Mai, als der Donbass seine Unabhängigkeit vom totalitären Regime in Kiew erklärte. Wir setzen die Sache nun fort. Einige Kameraden tun es mit der Waffe in der Hand. Wir machen das hier friedlich mit unserer Wahl. Der ukrainische Geheimdienst kündigte unterdessen an, gegen die Verantwortlichen in Donetsk und Lugansk werde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen des Versuchs der Eroberung der Staatsmacht. Darauf stehen 10 Jahre Haft. Auch die umstrittenen Wahlbeobachter wurden gewarnt, sie seien in der Ukraine ab sofort unerwünscht. Etwa 50 internationale Beobachter, viele von ihnen Abgeordneter extremistischer europäischer Parteien, hatten die Wahlen begleitet. Die OSZE hatte keine Beobachter entsandt, weil auch sie die Wahl für eine Pseudo-Abstimmung hält. Der OSZE-Vorsitzende Burkhalter erklärte, die Separatisten hätten die Abmachungen von Minsk missachtet. Russlands Außenminister Lavrov kündigte dagegen an, das Ergebnis der Abstimmungen anzuerkennen.
Der Bericht von Bernd Großheim aus Moskau. Ein schwerer Anschlag wird von der indisch-pakistanischen Grenze gemeldet. Was bisher bekannt ist, erfahren Sie von Jürgen Webermann.
Der Anschlag ereignete sich am Grenzübergang Wagga zwischen dem indischen Amritsar und der pakistanischen Stadt Lahore. An dem Übergang finden jeden Abend zur Grenzschließung auf beiden Seiten Paraden statt. Für die Zuschauer sind direkt am Grenzstreifen Tribünen aufgebaut. Hunderte Menschen dürfen zu den Paraden ins Sperrgebiet, auf indischer Seite auch viele Touristen. Die Bombe explodierte laut Polizei kurz nach der Zeremonie, als die pakistanischen Zuschauer wieder zurück zu ihren Autos und Bussen wollten. Die Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Unter den Toten sollen viele Kinder sein, außerdem starben mehrere Grenzsoldaten. Die Sicherheitskräfte befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Viele Menschen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die Großstadt Lahore liegt etwa eine halbe Stunde von der Grenze entfernt. Die lokalen Radio- und Fernsehsender riefen die Einwohner auf, Blut zu spenden. Auf der indischen Seite der Grenze lösten die Sicherheitskräfte einen Alarm aus. Allerdings sei es dort zu keinen Zwischenfällen gekommen, so ein Sprecher. Normalerweise ist der Grenzübergang Wagga schwer bewacht. Tausende Soldaten stehen sich auf beiden Seiten der Stacheldrahtzäune gegenüber. Wer über die Grenze will, muss sich mehrfach kontrollieren lassen. Die Prozeduren können sich über Stunden hinziehen. Auch die Besucher der abendlichen Paraden werden auf beiden Seiten kontrolliert. Allerdings ist der Parkplatzbereich leicht zugänglich. Die Polizei in Lahore erklärte, dass es eine Terrorwarnung gegeben habe. Wer hinter der Tat steckt, ist aber noch unklar. Angeblich sollen sich zwei Gruppen zu dem Anschlag bekannt haben, die zum Netzwerk der pakistanischen Taliban gehören. Die pakistanischen Taliban sind ein loses Netzwerk aus mehreren Terrorgruppen. Ihr Rückzugsraum ist vor allem das Grenzgebiet zu Afghanistan. Die Armee hatte sie vor wenigen Monaten dort in einer Offensive bekämpft. Indien und Pakistan sind seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien verfeindet. Der Grenzübergang Wagga ist die einzige Landverbindung, über die beide Staaten Handel treiben können.
Und mittlerweile melden die Agenturen 48 Tote und mehr als 100 Verletzte infolge des Anschlags. Bundesaußenminister Steinmeier ist derzeit in Indonesien unterwegs. Das Land mit den weltweit meisten Muslimen kämpft gegen Separatismus und Extremismus. Unser Korrespondent Udo Schmidt begleitet ihn.
Mit seiner gereiften Demokratie und einer aktiven Zivilgesellschaft, so Außenminister Steinmeier, sei Indonesien ein Leuchtturm für die Region Südostasien und in der islamischen Welt. Das Land wird von deutschen Unternehmen mit seiner dynamischen Wirtschaftsentwicklung und einer wachsenden Mittelschicht zu den neuen Zielmärkten gerechnet. Unternehmensvertreter aus der hochrangig besetzten Wirtschaftsdelegation in Steinmeiers Begleitung wollen sich vor Ort über Kooperationsmöglichkeiten und Investitionsoptionen informieren. Das Land hatte nach Jahrzehnten der Diktatur Ende der 1990er Jahre aus eigener Kraft mit einem Demokratisierungsprozess begonnen. Heute steht Indonesien an der Spitze des Demokratisierungsindex der Zeitschrift Economist sowohl bei den Ländern Südostasiens als auch in der islamisch geprägten Welt. Die Regierung des neu gewählten Präsidenten Joko Widodo steht allerdings innenpolitisch vor großen Aufgaben, besonders bei der Eindämmung der Korruption, der Abwehr separatistischer Bestrebungen, dem Kampf gegen den Terrorismus und dem Erhalt der religiösen Toleranz im Land mit den meisten Muslimen weltweit. Mit der Erklärung von Jakarta, die mit Steinmeiers Besuch weiterentwickelt werden soll, war Deutschland 2012 mit Indonesien eine strategische Partnerschaft nicht nur auf den Gebieten Politik und Wirtschaft eingegangen, sondern auch im Gesundheitswesen, bei Bildung und Wissenschaft und in der Kultur. So ist Indonesien das Gastland der Buchmesse 2015.
Es ist ein heikles Thema, mit dem sich derzeit eine Konferenz des Arabischen Forums in Genf beschäftigt. Experten beraten dort, wie man Diktatorengelder, die auch auf Schweizer Konten lagern, zurückführen kann. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
We are using a very conservative estimate, which is 20 to 40 billion per year, are leaving developing countries because of corruption.
20 bis 40 Milliarden Dollar fließen jährlich aufgrund von Korruption aus den Entwicklungsländern. Und das ist eine vorsichtige Schätzung, meint Sean Pem von der Weltbank, der an der dreitägigen Genfer Konferenz des Arabischen Forums über die Rückführung von Potentatengeldern teilnimmt. Dass die Tagung mit rund 250 Delegierten aus 40 Staaten ausgerechnet in der Schweiz stattfindet, ist mehr als Symbolik. Denn immer wieder haben in der Vergangenheit Diktatoren Milliarden in Zürich oder Genf gebunkert, von Marcos bis Abacha und von Mubarak bis zum Gaddafi-Clan. Doch mittlerweile sind rund ein Drittel dieser Gelder zurückgeführt worden, betont der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter.
Das ist 1,8 Milliarden Schweizer Franken. Und es war vor allem Philippinen, aber auch Nigeria oder auch Peru. Und diese Fälle sind jetzt wirklich erledigt, gemacht. Und wir haben noch Gelder von Ägypten, 650 Millionen Dollars. Und auch von Ukraine, 75 Millionen Dollars auch von Ukraine und auch von Tunesien etwa 60 Millionen.
Doch die Rückführung der gestohlenen Vermögenswerte dauert. manchmal Jahrzehnte. Ägypten und Tunesien warten noch immer auf die Mubarak- und Ben-Ali-Gelder. Das liegt nicht nur an den Schweizer Behörden, so Bundesanwalt Michael Lauber, sondern häufig an bürokratischen Hürden im Ausland.
Die Schwierigkeiten liegen darin, dass Vortaten für Geldwäscherei, also kriminelle Tätigkeiten wie Korruption oder Bereicherungen, erlaubte Bereicherungen, in der Regel im Ausland geschehen. Das bedeutet, wir brauchen Rechtshilfe. Rechtshilfe von Staaten, wo schwierige politische Situationen bestehen, sind in der Regel auch Rechtshilfeprobleme, die sich uns stellen. Das gibt dann Verzögerungen in den Verfahren, Anwälte, die sehr viele Rechtsmittel einlegen und so weiter.
Wenn Nutznießer der Gelder, zum Beispiel Clanmitglieder, Einspruch vor Schweizer Gerichten einlegen, verzögert sich die Rückführung weiter. Hinzu kommen unterschiedliche Rechtssysteme und auch politische Überlegungen. Britische Gerichte verweigern die Auszahlung, wenn der Verdacht besteht, dass die Gelder für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden, betonte eine britische Delegierte auf der Genfer Konferenz. Doch der ägyptische Justizminister wetterte gegen gestohlene Vermögenswerte und forderte eine eiserne Faust gegen Kriminelle, um die Korruption zu bekämpfen. Der Generalstaatsanwalt aus Katar beschuldigte Europäer und Amerikaner, illegal erworbene Gelder zu umarmen und wenig für die Rückführung zu tun. Die internationale Kooperation ist langsam, bestätigt Weltbankexperte Jean Brem, aber das Recht muss respektiert werden. Deshalb brauche man einen Prozess, auf den sich beide Seiten einigen.
International cooperation is slow, in particular in criminal matters, and you want also to respect the rule of law. So you need to have a process by which the two parties agree on this.
Die Weltbank weist noch auf ein zusätzliches Problem hin. Es fehlt an Experten, die versteckte Gelder aufspüren können. Es ist schwierig, solche Geldflüsse zu verfolgen, so Jean Brem. Finanzielle Nachforschungen sind für Industriestaaten schon schwierig genug, ganz zu schweigen von Entwicklungsländern oder Staaten wie Tunesien oder Ägypten.
It is a difficult matter. Tracing assets is difficult. Financial investigations are difficult. Even in developed countries, there are challenges. So, let alone in Tunisia, in Egypt or in even poorer countries.
Die Schweiz hat jedenfalls kein Interesse, Diktatorengelder zu schützen, betonte Bundespräsident Burkhalter, denn das schade dem Finanzplatz.
Soweit Hans-Jürgen Maurus aus Genf. Der Publizist Klaus Bölling ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der gebürtige Potsdamer war unter anderem Intendant von Radio Bremen und von 1974 bis 1982 Regierungssprecher der damaligen sozialliberalen Koalition in Bonn. Diese Zeit war maßgeblich geprägt durch die Terroranschläge der Rote Armee-Fraktion. Während der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut durch ein palästinensisches Kommando 1977 hielt Bölling Kontakt zu den Flugzeugentführern im somalischen Mogadischu. Martin Mayer mit einem Nachruf.
Ein Lächeln der Erleichterung umspielt seine Lippen. Klaus Bölling erlaubt sich einen kurzen Moment, tief durchzuatmen. Vor wenigen Minuten hat er erfahren, die Entführung der Landshut-Maschine in Mogadischu ist zu Ende.
Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Wir danken den tapferen Männern der Gruppe 9 des Bundesgrenzschutzes, die für die Geiseln, für die Besatzung der Lufthansa-Maschine und in Wahrheit für die Gesamtheit unserer Bürger ihr Leben gewagt haben.
Der deutsche Herbst 1977. Es war die schwerste Zeit meines Lebens, wird Bölling später sagen. Untrennbar ist sein Name mit dieser Zeit verbunden. Als Regierungssprecher gehörte er dem Krisenstab im Kanzleramt an und stand wochenlang im Fadenkreuz der Öffentlichkeit. Seine Auftritte preußisch diszipliniert und zurückhaltend.
Regierungssprecher, das wissen wir alle, ist in Wahrheit nur der Gehilfe der verantwortlichen Politiker.
Doch Bölling war mehr als ein bloßer Gehilfe. Er gehörte zum innersten Zirkel seines Kanzlers Helmut Schmidt. Die beiden leidenschaftlichen Raucher verband der Hang zum Pragmatismus und eine Liebe zur Rhetorik.
Ich darf mich nicht, will mich nicht, kann mich nicht mit Helmut Schmidt vergleichen. Aber manche wohlwollenden Journalisten habe ich nichts dagegen, wenn man sagt, der Mann ist irgendwie ein ganz ordentlicher Preuße, Potsdamer.
Sein Vater ein preußischer Beamter, den die Nazis 1933 aus dem Amt vertrieben. Seine Mutter eine Jüdin, die nach Auschwitz deportiert wurde. Sie überlebte. Das Elternhaus hat ihn geprägt, ob als Regierungssprecher oder zuvor als Journalist. 1947 begann er seine Karriere beim Berliner Tagesspiegel, wechselte aber schnell zum Rundfunk. Als 1961 der Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann beginnt, berichtet Bölling aus Jerusalem.
Der ehemalige Obersturmbannführer ist auf die großen, die aufgeblähten, auf Stelzen daherkommenden Wörter angewiesen. weil er die menschliche Leere verdecken muss, die geistige Hohlheit, die charakterliche Minderwertigkeit.
Der Reporter Bölling erwirbt sich den Ruf eines Beobachters mit gestochen scharfen Formulierungen. Wobei, so erinnern sich alte Kollegen, Eitelkeit war ihm auch nicht fremd. Und schon als junger Mann strebte er nach Höherem. Eine Melange, die ihm eine steile journalistische Karriere bescherte und bekannt machte. Als Moderator der ARD-Sendung Weltspiegel und Washington-Korrespondent. 1973 wurde er Intendant von Radio Bremen. Unter seiner Führung gab es den ersten Versuch, Kabelfernsehen mit lokalem Programm in Deutschland einzurichten. Dann der Wechsel in die Politik, 8 Jahre als Regierungssprecher, unterbrochen von einem kurzen Abstecher nach Ost-Berlin als ständiger Vertreter der Bundesrepublik. Mit dem Bruch der rot-gelben Koalition im Spätsommer 1982 endete Böllings Zeit im großen Rampenlicht. Doch er blieb als Publizist tätig, war bis ins hohe Alter gern gesehener Gast als Beobachter.
Das Wichtigste ist, dass man nahe den 80 noch bei Troste ist und dass ein auch immer noch was einigermaßen Intelligentes einfällt, sodass die Leute, die mich im Radio hören, sagen, naja, der ist noch da und was er so sagt, das hat ja Hand und Fuß, er schwätzt nicht.
In seinen letzten Lebensjahren wurde es stiller um Klaus Bölling, den Meister der Sprache, wie ihn sein früherer Chef Helmut Schmidt einmal genannt hat. Für einen Regierungssprecher wohl das höchste Lob, das man bekommen kann.
Und nun, wie gewohnt, am Ende des Echos des Tages der Sport mit Sarah Schwedmann bei mir im Studio. Fußball-Bundesliga. Heute stehen zum Abschluss des 10. Spieltags gleich 3 Partien an. 2 laufen gerade. Wie steht's in Köln und Paderborn?
Die Aufsteiger schlagen sich ganz gut. Aktuell führt Paderborn gegen Hertha BSC mit 2:1. Elias Katschunga hat den Aufsteiger wieder in Führung gebracht. Im Spiel des anderen Aufsteigers Köln gegen Schlusslicht Freiburg liegt Köln zurück mit 0:1. Darida hat für Freiburg per Elfmeter getroffen. Heute Nachmittag haben bereits die beiden bis dato ungeschlagenen Bayern-Verfolger gespielt, Gladbach und Hoffenheim. Und die Gladbacher behielten ihre weiße Weste durch einen 3:1-Sieg. André Hahn und zweimal Patrick Herrmann trafen für die Borussia. Modeste sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Damit sind die Gladbacher Tabellen Dritter, 4 Punkte hinter Spitzenreiter Bayern und punktgleich mit dem 2. Wolfsburg vor Hoffenheim auf Platz 4. Vom Angriff auf die Bayern will Gladbachs André Hahn aber trotzdem nichts hören.
Ganz ehrlich, was bringt uns als Bayernjäger zu sein? Das wollen wir nicht sein oder beziehungsweise das wollen wir nicht hören. Wir konzentrieren uns von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dafür stellen wir uns auf den Platz. Und ja, wenn wir am Ende da oben stehen oder da oben bleiben, ist natürlich überragend. Das ist natürlich auch unser Ziel. Aber ich denke, von Bayernjägern müssen wir nicht reden.
Im nächsten Spiel wartet dann der nächste Hochkaräter auf Gladbach beim Borussenduell am kommenden Sonntag in Dortmund.
In der 2. Liga wurde heute auch gespielt. Wie haben sich Bochum und Braunschweig geschlagen?
Die Bochumer mussten zu Hause eine klare Niederlage einstecken und stürzen immer tiefer in die Krise. Seit 6 Spielen sind sie ohne Sieg. Heute zogen sie mit 0:3 den kürzeren gegen den bis dato Tabellenletzten 1860 München. Jetzt hat die Mannschaft von Peter Neururer nur noch 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Wir können hier mit Sicherheit in der 2. Liga standhalten, aber den Ansprüchen, die erwachsen sind aus einem tollen Start, dem können wir einfach nicht gerecht werden, weil so weit ist die Mannschaft noch nicht.
Eintracht Braunschweig hat es heute besser gemacht. Der Bundesliga-Absteiger gewann mit 2:1 gegen Aalen und ist jetzt direkt vor dem Bochumer Tabellenneunter. Außerdem trennten sich der FSV Frankfurt und Erzgebirge Aue unentschieden 1:1. An der Spitze der 2. Liga steht weiterhin Ingolstadt vor Düsseldorf und Darmstadt. Auf den Relegations- und Abstiegsrängen befinden sich Sandhausen, St. Pauli und Aalen.
In der Frauenfußball-Bundesliga war heute Pause, denn das Achtelfinale des DFB-Pokals stand an. Wer hat's denn ins Viertelfinale geschafft?
Unter anderem der Titelverteidiger. Der erste FFC Frankfurt setzte sich mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen durch. Ausgeschieden sind Duisburg und Essen. Der MSV unterlag bei Ligakonkurrent SC Sand mit 0:2. Die Essenerinnen verloren gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh mit 0:1. Der erste FC Köln entschied das Zweitligaduell gegen Crailsheim mit 3:0 für sich. Außerdem im Viertelfinale stehen Bayern München nach einem 1:0-Sieg in Jena und Wolfsburg. Der VfL gewann mit 8:0 bei Zweitligist Kloppenburg. Die Viertelfinalbegegnungen im DFB-Pokal der Frauen, die werden am kommenden Samstag ausgelost.
Formel-1-Fans müssen sich heute etwas länger gedulden, denn die Formel 1 legt eine Abendschicht ein mit dem großen Preis von Texas. Wer geht denn vom vordersten Startplatz ins Rennen?
Nico Rosberg hat sich die Pole-Position in Austin gesichert. Er war im Qualifying schneller als WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Dritter wurde Williams-Pilot Valtteri Bottas aus Finnland. Weltmeister Sebastian Vettel muss nach seinem 6. Motorenwechsel der Saison als letzter starten, nämlich aus der Boxengasse. Das Rennen findet in Texas statt. Es ist das drittletzte der Saison und es wird um 21 Uhr gestartet.
Das Wichtigste vom Sport war das mit Sarah Schwedtmann und das war auch das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Pape.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.